Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf, dass wir den Gottesdienst zusammen feiern und miteinander unterwegs sein im Alten Testament. Ich habe am letzten Sonntag auf ein Buch hingewiesen, das ich geschrieben habe, «Der Triumph des Königs». Und ich habe gesagt, ich werde einige Exemplare mitnehmen, die ihr könnt kaufen könnt, wenn ihr interessiert seid. Die liegen dort beim Nähe vom Kaffee auf. Und es ist ein Buch, das uns führt, eigentlich vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch der Bibel, bis zu der Offenbarung. Und es ist ein Buch, das die grossen Zusammenhänge der Bibel klar macht. Und wenn ihr Interesse daran habt, da hat man etwa 300 Seiten als Testament drin und etwa 250 Seiten Neues Testament. Es gibt auch das die Möglichkeit, in die grösseren Zusammenhänge der Bibel hineinzukommen. Es liegen auch Ansichtsexemplare auf. Geht doch vorbei und schaut. Kauft eins, wenn es euch interessiert. Wir haben schon gehört, für die das letzte Mal nicht da waren, es ist das letzte Mal um anstössige Glaubenshelden gegangen, mit dem Blick geworfen ins Leben vom Simson, vom Jiftach, vom David. Und wir haben festgestellt, das sind keine Heilige gewesen. Das sind Menschen gewesen wie du und ich. Einige von ihnen haben eklatante Fehler gehabt. Und was ich so ermutigend finde am Alten Testament, ist, dass Gott mit diesen Menschen trotzdem Geschichte geschrieben hat. Heute möchte ich die unbegreifliche Seite von Gott ansprechen. Wir wollen unserem schwer Fassbaren über Gott stellen. Das Alte Testament braucht verschiedene Bilder, um uns Gott näher zu bringen. Gott wird uns im Alten Testament dargestellt als Vater, der uns Sicherheit gibt. Er wird ein anderes Mal dargestellt als ein Hirt, der uns führt. Sogar als eine Mutter, die sich um uns kümmert. Aber auch, und das soll uns heute beschäftigen, er wird als Kriegsgott dargestellt, der einen glühenden Zorn hat. Ich habe euch da ein paar Beispiele mitgebracht. Der Herr ist ein Krieger, Jahwe ist sein Name. Aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 15. Oder Jesaja, Kapitel 42. Der Herr zieht in den Kampf wie ein Held. Er entfacht seine Leidenschaft wie ein Krieger. Er erhebt den Schlachtruf. Oder Jeremia Kapitel 10. Der Herr aber ist in Wahrheit Gott, lebendiger Gott und ewiger König. Vor seinem Zorn erbebt die Erde. Wenn man das so liest, kommt die Frage auf, ist das der gleiche Gott, wo Jesus vor ihm geredet hat? Wenn Jesus betet hat, dann hat er zu Abba, lieben Vater, betet. Jesus hat gesagt, dass Gott sich um uns sorgt. Jesus hat gesagt, dass jedes einzelne Haar auf unserem Kopf zählt ist. Ist das der gleiche Gott wie im Alten Testament? Die Frage ist uralt. Rund ein Jahrhundert nach Jesus hat ein Mann namens Markion in der Kirche von sich reden gemacht. Er hat behauptet, der Gott vom Alten Testament und der Gott vom Neuen Testament ist nicht der gleiche. Der alte testamentliche Gott sei zornig und von der Idee vom Gesetz besessen gewesen. Der Gott vom Neuen Testament sei ein Gott von der reinen Liebe. Der Markion hat alle Passagen aus dem Neuen Testament gestrichen, die auf einen zornigen Gott hinweisen, und hat am Schluss ein verfötzeltes Neues Testament übrig gehabt. Kritik wie die von Markion, die gibt es auch heute. Vor noch nicht allzu langer Zeit hat ein deutscher Theologe die Abschaffung vom Alten Testament vorgeschlagen. Seine Kritik ist knüppelhart. Im Alten Testament tobe sich ein zorniger Kriegsgott aus. Der Gott vom Alten Testament ist ein peinlicher Gott, ein schlechter Gott, ein Gott, der ihm jedes Mittel recht ist. Das Alte Testament mit seinen unzügelten Gewaltfantasien könne in unserer modernen Welt keine moralische Instanz sein. Und darum muss man das Alte Testament aus der Kirche verbannen. Knüppelhärte Kritik. Ich glaube, wir müssen die Kritik ernst nehmen. Kann der Gott vom Alten Testament, wie man sie in diesen Stellen sieht, wo kann zornig sein, der gleiche Gott sein wie der Gott der Liebe im Neuen Testament? Ist es wirklich der gleiche Gott? Wir wollen uns diese Fragen heute stellen. Ich muss vorausschicken, dass ich nicht auf alles eine Antwort habe. Ich glaube, ich werde mehr Fragen aufwerfen, als dass ich heute beantworten kann. Aber ich habe einen Weg, den ich einschlagen möchte. damit wir uns diesen Fragen nähern können. Ich glaube, dass wir Antworten finden, und das ist der Weg, den ich einschlagen möchte, wenn wir die Bibel aus dem Alten Testament mit einem Grundvertrauen lesen. Und wenn wir bereit sind, zu hören, was da steht, auch wenn es für uns sperrig oder unverständlich klingt. Ich möchte euch heute drei Ereignisse aus dem Alten Testament näher bringen. Drei Ereignisse, wo uns der unbegreifliche Gott in seinem glühenden Zorn begegnet. Das erste Ereignis, das wir anschauen wollen, ist ein Ereignis, das so bekannt ist, dass es in unseren Sprachgebrauch übergegangen ist. Wenn man jemanden kritisiert, weil er auf niemanden Rücksicht nimmt, dann sagt man, ja, ja, nach mir die Sintflut. Das geht auf das erste Buch Mose zurück, wo beschrieben wird, wie Gott eine Flut über die Erde gebracht hat, sodass alles Leben, das auf der Erde war, außer das in der Arche von Noah, ausgelöscht worden ist. Die Bibel beschreibt uns die Sintflut als ein historisches Ereignis. Es war kein Zufall, sie war kein Unfall, sie war ein göttlich verordnetes Gericht. Das wirft Fragen auf. Kann der Gott, der Leben schafft, seine Schöpfung einfach so vernichten? Darf Gott das? Können wir überhaupt wörtlich nehmen, was da steht? Zuerst einmal können wir feststellen, dass es Flut bricht, nicht nur in der Bibel gibt. Auch andere altorientalische Völker, etwa zum Beispiel Babylonier, haben den Bericht von einer grossen Flut gekannt. In einem von diesen Berichten wird die grosse Flut als Willkürakt der Götter dargestellt, weil sie sich ihrer Mittagsruhe gestört haben gefühlt. Ein Willkürakt. Wenn wir die biblische Flutgeschichte lesen, im 1. Buch Mose Kapitel 6, dann wird sehr deutlich, dass die Sintflut kein Willkürakt war. In 1. Mose Kapitel 6 wird gesagt, warum das Gott die Flut geschickt hat. Die Erde aber war in Gottes Augen verdorben, sie war voller Gewalttat. Gott sah sich die Erde an, sie war verdorben, denn alles Wesen aus Fleisch auf der Erde lebten verdorben. Da sprach Gott zu Noach, ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist da, denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. Nun will ich sie zugleich mit der Erde verderben. Das Wort Gewalttat, das da vorkommt, kommt an anderen Stellen im Alten Testament im Zusammenhang mit Unterdrückung vor. Es bezeichnet Ausbeutung von den Schwachen durch die Starken und von den Armen durch die Reichen. Die Tage von Noah waren böse. Wohin man geschaut hat, Gewalt, Unmoral, Unterdrückung. Der geballten Macht vom Bösen hat Gott mit der Sintflut etwas entgegengesetzt. Er, der Gott, der das Leben geschaffen hat, hat den Menschen die Gabe vom Leben entzogen, weil sie das Leben von anderen mit Füßen getreten haben. Das ist eine harte Strafe, aber es ist gerecht. Es war nicht nur gerecht, es war auch notwendig. Vor der Flut hat sich das Böse ungehindert ausbreiten. Durch die Flut ist die Macht vom Bösen gebrochen worden. Menschen, die sich dem Bösen verschrieben haben und das ungehindert ausleben konnten, haben den Zorn von dem Schöpfer zu spüren bekommen. Der Zorn von Gott richtet sich nicht gegen die Menschen an sich. Wir sind Gottes geliebte Geschöpfe. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Jeder Mensch hat eine unveräusserliche Würde und einen Wert, weil er Geschöpf von Gott ist. Diese Würde darf niemand ungestraft mit Füßen treten. Aber genau das haben die Menschen in den Tagen von Noach gemacht. Und darum und nicht aus einer Laune heraus hat Gott die Menschen gestraft. So schrecklich das Gericht war, es war gerecht, es war nötig, damit das Böse in die Schranken gewiesen wird und dass die Menschheit einen Neuanfang machen konnte. An das erinnert uns heute immer noch der Regenbogen, wo Gott nach der Sintflut gestiftet hat. Wir begegnen in der Sintflut-Geschichte einem Grundzug vom Alten Testament. Wenn Gott richtet, dann richtet er, um zurechtzubringen. Gott schafft Ordnung. Wir haben es in der Bibel mit einem Gott zu tun, der Gerechtigkeit liebt und Gerechtigkeit wiederherstellt. An das will uns die Geschichte der Sintflut erinnern. Das zweite Ereignis, das wir uns anschauen wollen, ist ein Ereignis vom Alten Testament, das mehr als alle anderen Bibeltexte im Alten Testament Anstoss erregt. Ein Ereignis, das vielen Menschen echtes Kopfzerbrechen bereitet, die Vernichtung der Kanaaniter. Wo Gott sein Volk Israel aus Ägypten geführt hat, hat er ihnen versprochen, ich führe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt, das Land Kanaan. In diesem Land aber haben andere Völker gelebt. Und jetzt hat Gott im Alten Testament den Israeliten den Auftrag gegeben, diese Völker zu vernichten. Im 5. Buch Mose, Kapitel 7, heißt es, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land geführt hat, in das du jetzt hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er dir viele Völker aus dem Weg räumt, Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter und Perisiter, Hiviter und Jebusiter, sieben Völker, die zahlreicher und mächtiger sind als du. Wenn der Herr, dein Gott, sie dir ausliefert und du sie schlägst, dann sollst du sie der Vernichtung weihen. Du sollst keinen Vertrag mit ihnen schließen, sie nicht verschonen. So sollt ihr gegen sie vorgehen. Ihr sollt ihre Altäre niederreißen, ihre Steinmale zerschlagen, ihre Kultpfähle umhauen und ihre Götterbilder im Feuer verbrennen. Der Herr, dein Gott, wird sie in auswegslose Verwirrung stürzen, bis sie vernichtet sind. Er wird ihre Könige in deine Gewalt geben. Du wirst ihren Namen unter dem Himmel austilgen. Keiner wird deinem Angriff standhalten können, bis du sie schließlich vernichtet hast. Das ist starker Tobak, oder? Ich glaube, es ist verständlich, dass so ein Text Anstoss erregt. Für die postmoderne Toleranz ist er unerträglich. Der Text stellt uns vor schwierige Fragen und wir wollen uns diesen Fragen stellen. Ist der Gott vom Alten Testament ein Gott, der im Blutrausch handelt? Haben wir es im Alten Testament mit einer primitiven Racheethik zu tun? Und schlussendlich sind wir auf die Frage zurückgeworfen, kann das ein Gott von der Liebe sein? Wir müssen Folgendes bedenken. Wo Gott dem Abraham versprochen hat, ich führe euch ins Land Kanaan, hat er ihm gesagt, dass die Erfüllung dieser Verheißung auf sich warten lässt. Und er hat dem Abraham auch den Grund genannt, warum die Verheißung verzögert wird. Im 1. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 16 steht, die Sünde der Kanaaniter hat noch nicht ihr volles Mass erreicht. Sie hat noch nicht ihr volles Mass erreicht. Das zeigt uns, die Vernichtung der Kanaaniter ist nicht einfach so passiert, sondern wegen dem gerüttelten Mass an Sünden, wo die Völker sich im Laufe der Zeit angehäuft haben. Mit dem taucht eine weitere Frage auf. Kann ein Mensch, kann ein Volk so etwas Schlimmes machen, dass Gott ganze Völker vernichten will? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein paar Sachen über die Kanaaniter wissen. Die Kanaaniter, das sind keine nette Wilde gewesen. Sie haben die kultische Prostitution praktiziert und wenn sie ein Volk besiegt haben, war es üblich gewesen, dass man den Schwangeren die Bücher aufgeschlitzt hat. Das ist an sich schändlich, das ist unmenschlich und verdient Strafe. Aber nicht nur das, es ist nicht alles. Es hat etwas gegeben, das die Gräuel bei weitem überstiegen hat. Etwas, das mit den schwächsten Gliedern einer Gesellschaft zu tun hat, mit den Kindern. Ich habe euch da ein paar Bilder von Kindern mitgebracht. Schaut euch die mal an, wie sie Fröhlichkeit verbreitet. Wenn man die Gesichter sieht, dann merkt man, die haben von Gut und Böse noch keine Ahnung. Sie wissen noch nichts von den Schwierigkeiten, die das Leben mit sich bringen kann. Sie sind unverdorben, sie sind unschuldig und sie haben keine Ahnung, wie böse das erwachsene Menschen sein können. Jedem vernünftig denkenden Mensch ist klar, dass Kinder erzogen werden müssen, dass sie beschützt werden und gefördert werden. Die Kanaaniter haben an einer völlig entarteten Form von Religion angehangen. Sie haben das Kinderopfer praktiziert. Der Gegenstand von dem Kult, der in der Bibel Moloch genannt wird, sind grosse Standbilder gewesen, die Götter dargestellt haben. Könnt ihr euch vorstellen, als überlebensgrosse Standbilder, Götterstatuen. Die sind aus Bronze gefertigt und hohl, sodass man in den Statuen Feuer machen konnte, bis sie ein einziger glühender Ofen waren. Wenn dann Kanaaniter Feste zu Ehren von ihren Göttern gefeiert haben, ist Folgendes passiert. Eltern haben ihre Kinder gebracht oder sie sind Kind der Eltern weggenommen worden. Und dann sind die kleinen Kinder, die als Opfergabe für Götter sind, ausgewählt worden, eins nach dem anderen, im rituellen Akt in glühenden Schlund von diesen Götzen geworfen worden, sodass sie lebendig und liebesverbrannt sind. Wenn es einen Gott gibt, der gerecht ist, sollte Gott bei so etwas im Weg schauen. Sollte Gott so etwas ungestraft lassen, wenn er wirklich der Gott ist, der Gerechtigkeit liebt und Böses hasst? Sollte Gott das ungestraft lassen und für Generationen einfach weitergehen? Ich habe mir überlegt, dass unsere heutige Welt nicht viel besser ist. Sollte Gott wegschauen, wenn Menschen wegen ihrem Glauben verfolgt und getötet werden? Sollte Gott wegschauen, wenn Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt wird? Sollte Gott wegschauen, wenn stillende Mütter Brüste abgeschnitten werden, damit ihre Säuglinge verhungern? Das passiert tagtäglich auf Gottes geliebter Welt. Und ich glaube, dass jeder von uns weiss, wie die Antwort auf diese Frage lauten muss. Wenn wir die alttestamentlichen Bibelstellen anschauen, wie wir das heute machen, kann der Eindruck entstehen, dass es im Alten Testament nur um Gewalt und Krieg und nochmal Gewalt und nochmal Krieg geht. Ich glaube, dass das im Alten Testament aber nicht gerecht wird. Es gibt im Alten Testament durchaus eine differenzierte Sicht von Krieg. Es hat Krieg gegeben, wie der Vernichtungskrieg gegen Kanaaniter, den Gott befohlen hat. Das war der einzige Vernichtungskrieg von dem Ausmaß, das in der Bibel je befohlen wurde. Er ist nie wiederholt worden und er hat nur für diese besondere historische Situation gegolten. Es ist richtig, dass im Alten Testament viel von Krieg geredet ist, aber viele von diesen Kriegen hat Gott gar nie befohlen und gar nie wollen. Ein Beispiel, die Bücher der Könige berichten, wie das Nordreich Israel und das Südreich Juda gegeneinander unzählige Kriege geführt haben. Gott hat das nie befohlen, Gott hat das nie gut geheissen. Wenn im Alten Testament freimütig von diesen Kriegen geredet ist, dann nur, um die Wirklichkeit abzubilden und uns zu zeigen, wie der Mensch ohne Gott kann sein. Es hat im Alten Testament Krieg gegeben, die Gott erlaubt hat, zum Beispiel dann, wenn die Israeliten angegriffen worden sind. Dann hat sich dafür verteidigen. Der Gideon, einer der Richter, hat dafür in den Krieg ziehen, um Israel von den Midianiter zu befreien. Israel hat auch dafür Eroberungskrieg führen, um ihr Territorium zu sichern und zu erweitern. Bei dem müssen wir uns bewusst sein, Krieg ist in der damaligen Zeit unausweichlich gewesen. Israel musste Krieg führen, weil man zu selber Zeit immer Krieg geführt hat. Wenn ein Volk nicht in den Krieg gezogen ist, ist es sehr schnell von der Landkarte verschwunden. Das ist übrigens in Europa bis ins 20. Jahrhundert nicht anders gewesen. Und schließlich hat es Kriege gegeben, die Gott untersagt hat. Wo Israel durch die Wüste gezogen ist, um das Land Kanaan einzunehmen, haben sie müssen durch das Gebiet der Edomiter, der Moabiter und der Ammoniter ziehen. Im 5. Buch Mose, Kapitel 2, kann man sehr schön nachlesen, wie Gott ausdrücklich gesagt hat, fang mit diesen Völkern keinen Krieg an. Gott sagt ausdrücklich, ich gebe euch keinen Quadratmeter Land von ihnen. Wenn du Nahrung brauchst oder Wasser, geh fragen und du sie ordentlich bezahlen. Aber fang unter keinen Umständen Krieg mit ihnen an. Die kurze Übersicht soll uns zeigen, dass es im Alten Testament eine durchaus differenzierte Sicht von Krieg gibt. Das zeigt uns, dass die Vernichtung der Völker von Kanaan kein wildes Dreinschlafen von einem willkürlichen Gott war. Israel war Gottes Werkzeug, um das Gericht zu vollstrecken. Und das Gericht war gerecht. Insgesamt war Krieg im Alten Testament ein Übel. Und das Alte Testament kündigt die Überwindung des Krieges an. Zum Beispiel in den berühmten Worten des Propheten Jesaja. Jesaja Kapitel 2, von Zion, also von Jerusalem aus, wird Weisung ausgehen und das Herrnwort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das ist einer der Bibeltexte, der unzählige Menschen inspiriert hat, sich für Frieden einzusetzen. Ich möchte nochmal auf den Vers zurückkommen, den wir am Anfang gelesen haben, aus dem Jeremia Kapitel 10, Vers 10. Wir haben gelesen, der Herr aber ist in Wahrheit Gott, lebendiger Gott und ewiger König, vor seinem Zorn erbebt die Erde. Das ist eine von vielen Stellen, die vom Zorn von Gott handelt. Gleichzeitig lehrt uns die Bibel, dass Gott Liebe ist. Auf der einen Seite haben wir den Zorn von Gott und auf der anderen Seite haben wir seine Liebe. Und da fragt sich, wie passt das zusammen? Ich möchte euch vier Gedankenanstöße mitgeben zum Zorn Gottes. Nehmt die mit heim, vielleicht in eure persönliche Bibel lesen, vielleicht in eure Kleingruppe und denkt darüber nach. Vier Gedankenanstöße. Erstens, Gottes Zorn ist heilig. Gottes Zorn ist heilig. Gottes Zorn ist seine heilige Reaktion aufs Böse. Wir dürfen nie vergessen, Gott ist der Freund von allem Guten und Gerechten und der Feind von allem Bösen und Ungerechten. Vielleicht können wir so ausdrücken, dass in Gott eine heilige Intoleranz lodert gegen alles Böse, Gemeine und Ungerechte. Zweitens, Gottes Zorn ist rein. Gottes Zorn ist kein unkontrollierter Gefühlsausbruch, sondern seine beständige, reine, gleichbleibende Ablehnung vom Bösen. Uns fällt schwer, Zorn als rein und heilig zu begreifen, weil unser Zorn genau das Gegenteil von dem ist. Das kennen wir sicher alle, wenn wir gereizt sind, dann brechen negative Gefühle aus uns raus und ergüssen sich auf unser Gegenüber und nachher haben wir ein schlechtes Gewissen, weil wir wissen, ich hätte anders handeln sollen. Gottes Zorn ist anders. Gottes Zorn ist absolut rein. Drittens, Gottes Zorn ist notwendig. Die Bibel stellt Gott als einen gerechten Richter dar. Ein Richter kann aus Sympathie zu einem Angeklagten den Angeklagten nicht einfach freisprechen. Was würde passieren, wenn die Welt voll von sympathischen Richtern wäre, die eine sentimentale Liebe hätten zu Betrügern, Verbrechern und Terroristen und sie einfach würden laufen lassen? Wenn Gott keinen heiligen Zorn in sich würde tragen, wenn Gott das Böse nicht richten würde, dann würde unsere Welt im Chaos versinken. Gottes Liebe ist keine sentimentale Liebe, sondern heilige Liebe. Viertens, Gottes Zorn ist unausweichlich. Gottes Zorn entflammt nie grundlos. Es ist das Böse und es ist das Böse allein, das seinen Zorn weckt. Gottes Zorn ist unausweichlich, weil Gott nie auch nur um Haaresbreite davon abweicht, der gerechte Gott zu sein, der das Gute belohnt und das Böse bestraft. Wenn das nicht so wäre, dann würde Gott aufhören, Gott zu sein. Ich bin mir bewusst, dass mit dem nicht alles gesagt ist über das schwierige Thema, vielleicht nicht einmal so, wie es sollte gesagt sein, aber ich hoffe, dass ich euch ein paar Gedankenanstöße mitgeben kann, die euch Hilfe sind, euch bei dem schwierigen Thema zurechtzufinden und weiter darüber nachzudenken. Jetzt möchte ich mit euch noch ein drittes Ereignis anschauen, das uns ebenfalls mit dem Zorn von Gott konfrontiert, ebenfalls aus dem Alten Testament. Wir haben gesehen, dass Gott Kanaaniter vertrieben hat, weil sie schändlichsten Götzendienst betrieben haben. Israel war Gottes Werkzeug, um das Gericht zu vollziehen. Noch bevor Israel Kanaan eingenommen hat, hat Gott seinem Volk gesagt, wenn ihr ins Land geht und es in Besitz nehmt und wenn ihr anfangt, die gleichen Sachen zu machen, wie die Völker, die ich von euch her vertreibe, dann werdet auch ihr aus dem Land von der Verheißung ausgerottet werden. Das Land wird euch ausspeien wegen euren Sünden. Das hat Gott gesagt, bevor sie das Land überhaupt eingenommen haben. Und viele Jahrhunderte später ist genau das passiert. Wenn man Geschichtsbücher vom Alten Testament liest, dann stellt man fest, dass das Volk Gottes mit der Zeit die gleichen Sünden begangen hat wie die Kanaaniter vor ihnen. Sie haben angefangen, Götzentempel zu bauen. Sie haben Gott angebetet, sie haben gleichzeitig Götter angebetet. Und der Erste, der das angefangen hat, im grossen Stil praktizieren, ist ausgerechnet der weise Salomo gewesen. Bei dem ist es nicht geblieben. Es wird uns berichtet im Alten Testament, dass die Könige von Israel angefangen haben, ihre Kinder einem Moloch zu opfern. Also das Kinderopfer der Kanaaniter zu praktizieren. Der Prophet Jeremia überliefert uns in seinem Buch ein Wort von Gott, das auf diese Sünde Bezug nimmt. In der Tat, diese Stadt, das ist Jerusalem, die für ganz Juda steht, diese Stadt hat seit ihrer Gründung bis zum heutigen Tag meinen Zorn und Grimm erregt, sodass ich sie von meinem Angesicht verstoßen muss, wegen all des Bösen, das die Leute von Israel und Juda verübt haben, um mich zu erzürnen. Sie, ihre Könige, ihre Beamten, ihre Priester und ihre Propheten, die Leute von Juda und die Einwohner Jerusalems. Sie haben mir den Rücken zugewandt und nicht das Gesicht. Ich habe sie unermüdlich belehrt, aber sie hörten nicht darauf und besserten sich nicht. Vielmehr stellten sie in dem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, das ist der Tempel in Jerusalem, da stellten sie ihre Scheusale, ihre Götterbilder sind damit gemeint, auf, um es zu entweihen. Sie errichteten die Kulthöhe des Baal im Tal Ben-Hinnom, um ihre Söhne und Töchter für den Moloch durchs Feuer gehen zu lassen. Das habe ich ihnen nie befohlen und niemals ist mir in den Sinn gekommen, solche Gräuel zu verlangen. In diesem Text spüren wir etwas vom Vaterherz von Gott. Gott hat lange Zeit Geduld gehabt. Gott hat Propheten geschickt, um das Volk zur Umkehr zu bewegen. Darum haben wir so viele prophetische Bücher im Alten Testament. Prophet Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann das Buch der 12 sogenannten kleinen Propheten. Jedes von diesen Büchern ist ein Beweis dafür, dass Gott Geduld hat. In diesen Büchern kündigt Gott Gericht an, aber nur um die Israeliten zu warnen, damit sie umkehren und das Gericht gar nicht kommen muss. Aber sie haben das Übel immer weitergetrieben. Und dann hat Gott seine Ankündigungen wahrgemacht. So wie Gott Israel als Gerichtswerkzeug an den Kanaaniter gebraucht hat, hat er Gott jetzt Babylonier gebraucht als Gerichtswerkzeug gegen sein Volk. Babylonier sind ins Land eingefallen, sie haben Jerusalem zerstört, sie haben den Tempel niederbrannt und sie haben die Bevölkerung nach Babel deportiert. Das Land hat seine Bewohner förmlich ausgespien. Und so ist es gekommen, dass die Israeliten 70 Jahre im Exil gelebt haben, im babylonischen Exil. Und in dieser Zeit ist etwas an ihren Herzen passiert. Sie haben angefangen, die Schriften der Propheten zu lesen und es ist ihnen bewusst worden, wir sind unserem Gott untreu geworden. Sie haben sich angefangen, am Schabbat in den Häusern zu treffen, wo die Bezeichnung Synagogen bekommen haben. Dort haben sie die Tora gelesen, die 5 Bücher Mose, und sie haben wieder angefangen, die Bücher zu lieben. Erst wo Gottes Zorn die Israeliten getroffen hat, erst wo sie ganz dünn sind und die gerechte Strafe für ihre Sünden bekommen haben, erst da sind sie wirklich umgekehrt. Gott sei Dank ist das nicht das Ende gewesen der Geschichte. Gott hat durch seine Propheten versprochen, wenn ihr zu mir umkehrt, dort im Land, wo ihr im Exil seid, dann werde ich euch wieder ins Land der Verheißung führen. Und genau so ist es passiert. Die Juden, seitdem reden wir von den Juden, sind sie ins Land der Väter zurückgekehrt und sie haben einen Neuanfang gemacht. Von dem einschneidenden Ereignis an haben sie nie mehr Altar errichtet und Standbilder für die Götze errichtet und sie haben nie mehr das Kinderopfer praktiziert. Es war ein gelüternes Volk, das ins Land der Väter zurückgekehrt ist, sodass man sagen kann, Gottes gerechter Zorn hat sein Ziel erreicht. Gottes Zorn hat nicht einfach vernichtet. Gottes Zorn hat nicht einfach dreingeschlagen. Gottes Zorn hat Ordnung geschaffen. Gottes Zorn hat einen Neuanfang möglich gemacht. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, den wir aus dem Alten Testament lernen können. Gottes Gericht ist zurechtbringend. Gott bringt zur Besinnung. Er stellt Ordnung wieder her. Gott ermöglicht einen Neuanfang. Ich glaube, dass wir durch alle Bibelstellen hindurch im Alten Testament, wo über Krieg und Gewalt und Gericht redet, immer das im Blickfeld haben müssen, dass Gottes Zorn zur Besinnung bringt und dass Gott schlussendlich uns zurechtbringt. Ich habe am Anfang einige schwierige Fragen aufgeworfen und auf die möchte ich jetzt abschließend zurückkommen. Kann der zornige Gott vom Alten Testament ein Gott von der Liebe sein? Wir haben gesehen, dass Gott Liebe ist. Nicht sentimentale Liebe, sondern heilige Liebe. Liebe und Zorn schliessen sich gegenseitig nicht aus. Sie gehören zusammen. Wenn jemand deinem Kind Angst macht oder schlägt, schlimmer noch, wenn dein Sohn oder deine Tochter entführt oder missbraucht wird, was passiert da mit dir? Du bist bestürzt. Eine Welt bricht zusammen. Du fühlst dich ohnmächtig und du wirst zornig. Du wirst unglaublich zornig auf die Person, die das machen kann. Und du wirst zornig, weil du liebst. Du siehst, dass deinem Kind etwas angetan wird, das Unrecht ist. Etwas in dir steht auf und fordert Gerechtigkeit. Du spürst Zorn. Und das ist gut so. Kann der zornige Gott vom Alten Testament ein Gott von der Liebe sein? Ja, Gott kann das. Wir haben eine weitere Frage aufgeworfen. Ist der Gott vom Alten Testament der gleiche Gott wie im Neuen Testament? Da hilft uns der Blick auf Jesus. Jesus hat keine andere Bibel gehabt als die Bibel der Juden. Jesus hat das Alte Testament gelesen. Und er hat gelehrt in der Bergpredigt, das Alte Testament in allem, was es lehrt, verlässlich und wahr ist und es eintreffen wird. Jesus hat nicht zu einem anderen Gott gebetet als zum Gott vom Alten Testament. Für Jesus hat es keinen Zweifel gegeben. Der Gott, den er seinen Vater genannt hat, sein Abba, lieber Vater, war niemand anders als der Gott vom Alten Testament. Wenn wir die Bibel mit einem Grundvertrauen lesen, dann tritt ihre Einheit in sehr beeindruckender Weise zutage. Es ist im Alten und im Neuen Testament der gleiche Gott. Und es ist die gleiche Geschichte, die vom ersten Buch Mose bis zu der Offenbarung von Johannes durchgeht. Ich habe am Anfang den Markion erwähnt. Seine Forderung nach der Abschaffung vom Alten Testament ist damals von den Chilen zurückgewiesen worden. Und das mit Recht. Und zwar, weil die Bibel nur als Einheit von Altem und Neuem Testament Sinn macht. Wir haben noch eine weitere Frage berührt. Wie kann man an einen Gott glauben, der wild um sich schlägt? Ich kann nur sagen, an so einen Gott glaube ich nicht. Es gibt nichts in der Bibel, das mich zur Schlussfolgerung führt, dass Gott willkürlich handelt. Dass man es mit einem Gott zu tun hätte, der einfach reinschlägt. Ich glaube an Gott. Ich glaube an den Gott, der die Welt geschaffen hat und uns Menschen in seinem Bild. Ich glaube, dass der Gott uns liebt und dass er uns mit einer unveräusserlichen Würde geschaffen hat. Und ich glaube, dass der Gott gerecht ist. Wenn Menschen die Würde von anderen Menschen missachtet, begegnet sie am Zorn vom Schöpfer. Das ist gerecht. Das ist nicht nur gerecht, das ist notwendig, damit unsere Welt nicht aus den Fugen gerät. Wir haben uns jetzt mit einigen schweren Sachen befasst. Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns abschliessend vor Augen führen, dass unsere heutige Welt tatsächlich nicht besser ist als die Welt vom Alten Testament. Wenn wir uns überlegen, was in unserer Welt alles abgeht, dann wird einem schlecht. Da wird geschummelt, gelogen, gelästert, gefoltert, getötet, gehasst. Das ist unsere Welt. Menschen werden wegen ihrem Glauben oder ihrer Herkunft oder ihrem Geschlecht vertrieben, verfolgt, versklavt, vergewaltigt, verstümmelt. Passiert tausendfach jeden Tag auf Gottes geliebter Welt. Kinder werden noch heute in den Schlund von Moloch geworfen. Sie werden abgetrieben, sie werden missbraucht, sie werden verkauft, sie werden versklavt. Die Liste ist lang und sie ist beschämend. Wenn Gott nur gerecht wäre, wenn Gott nur heilig wäre, wäre das unser Ende. Wer könnte vor Gott bestehen? Aber Gott ist auch Liebe, Gott ist auch barmherzig und Gott vergibt. Und darum müssen wir das Alte Testament und das Neue Testament zusammenlesen. Das Alte Testament zeigt uns, wer wir sind. Und das Neue Testament zeigt uns, wie das Gott auf unser gerütteltes Mass an Schuld und Versagen reagiert. Er vergibt uns. Er vergibt uns den ganzen Scheiß. Gott ist im Neuen Testament immer noch der gerechte Gott, der das Gute liebt und das Böse hasst. Aber jetzt triumphiert seine Liebe über unserem Versagen. Das ist das, was im Neuen Testament gegenüber dem Alten Testament anders ist. Gottes Zorn trifft nicht die Schuldigen, sondern der eine Unschuldige am Kreuz, Jesus Christus. Damit uns vergeben sie und dass wir Freundschaft haben mit Gott. Das ist das Evangelium. Jesus hat am Kreuz die Sünden von allen Menschen, von allen Zeiten auf sich geladen. Der Zorn von Gott hat ihn getroffen, obwohl er uns hätte treffen sollen. Am Kreuz ist der gerechte Zorn von Gott ausgegossen. Ein für alle Mal. Gottes gerechte Zorn ist gestillt. Er verebbt wie ein Sturm, der vorbeigeht und er trifft uns nicht mehr. Er trifft uns nicht mehr, weil er Jesus getroffen hat. Das ist das Evangelium. Je länger dass ich die Bibel lese und je länger dass ich Jesus nachfolge, desto kostbarer wird mir mein Glaube. Ich bin dankbar, dass ich mit der Bibel das ehrlichste Buch der Welt in Händen habe. Ich bin dankbar für Geschichten im Alten Testament, die mir einen Spiegel vor Augen halten und mir zeigen, wer ich bin. Und ich bin ebenso dankbar, dass Gott mich dort nicht stehen lässt. Gott hat seinen Sohn gesendet, damit er an meiner Stelle die gerechte Strafe für meine Schuld auf sich nimmt. Ich bin ein Mensch, der Vergebung erlebt hat. Ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin angenommen und ich werde nie mehr unter den Zorn von Gott kommen, weil der Zorn Jesus getroffen hat. Ich habe jetzt Freundschaft mit Gott. Und das alles nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Gott trotz allem gut zu mir ist. Das ist das Evangelium. Ich glaube, dass man das Evangelium nie besser versteht, als dann, wenn man das Alte Testament lesen und dabei verschreckt, zu was wir Menschen fähig sind. Und wenn wir das Neue Testament lesen und staunen und begreifen, dass Gott uns Menschen trotz allem liebt. Und an das erinnern wir uns ja, auch wenn wir jetzt in die Osterzeit gehen. Gott ist gekommen, nicht um seinen Zorn an uns auszulassen, sondern um den gerechten Zorn seinem Sohn aufzuladen, damit wir Vergebung haben. Und so will ich euch Mut machen, das Alte Testament auch zu lesen, nicht nur das Neue Testament. Es steht vieles drin, was schwer zu schlucken ist. Einiges ist starker Tobak. Aber es ist eine Geschichte. Und nur wenn wir die Geschichte miteinander lesen, dann macht sie Sinn. Ich möchte beten, dass Gott uns segnet, wenn wir in der Bibel lesen. Allmächtiger Gott, wir stehen vor dir als deine Geschöpfe. Du bist gerecht. Du bist heilig. Du bist aber auch voller Barmherzigkeit und Liebe. Und ich bete, dass wir das immer wieder sehen dürfen, wenn wir in der Bibel lesen. Ich bete, dass du unsere Lektüre vom Wort Gottes, Altes Testament und Neues Testament, dass du das segnest. Dass es du uns näher bringst und dass aus dem Lesen heraus Begegnung mit dir entstehen und Glauben darf wachsen und stark werden. Ich lobe deinen Namen. Amen.